Ja, jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was da nicht Erfreuliches kommt. Das hast du gut gemacht, hast die Aufmerksamkeit auf jeden Fall geweckt, oder? Ja, ihr habt sicher auch schon vom Härteboden geredet. Härteboden, ja, es ist heute Härteboden. Hier im Emmental, in der Schweiz, in Europa, es ist Härteboden. Und es ist nichts Neues unter der Sonne. Härteboden finden wir in der Bibel öfters. Und wir sind dran, miteinander Geschichte von Mose durchzugehen. Härteboden bei seiner Mission, bei seinem Auftrag, den er hat von Gott, übernatürlich Berufung mit einem brennenden Dornbusch und Ausrüstung und ganz klare Weisung und Wunder, die er erlebt hat. Und zwar seine Mission, sein Auftrag ist, nach 430 Jahren Israel in Ägypten, ein Großteil in Sklaverei, das Land bzw. das Volk Israel rauszuführen aus Ägypten ins längst verheißene, versprochene Land mit all den Segnungen, die sie werden haben in Kanaan. Das ist sein Auftrag. Was für einen wunderbaren Auftrag hat er? Was für einen wunderbaren Auftrag haben wir denn, das Evangelium, die befreiende, freimachende Botschaft weiterzugeben? Und jetzt reden wir von hartem Boden. Ja, hartem Boden. Die Erwartungen waren unglaublich hoch gesteckt, als Mose nach Israel kam, beziehungsweise nach Goshen. Und dort hier ihnen erzählt hat, dass Gott sie geschickt hat, zusammen mit dem Aaron. Und dann hat der Mose hier vor den Verantwortlichen vom Volk Israel noch Wunder vollbracht. Und die sind alle zusammen hell begeistert gewesen. Jetzt kommt die Befreiung. Jetzt endlich greift Gott ein. Gott hat es gehört. Und genau das hat der Mose ihnen gesagt. Also, dass Gott sie gesehen hat und gehört hat, ihr Geschrei und ihr Gejammer, logischerweise, die sind ja furchtbar, ich kann es das gar nicht vorstellen, was die jetzt leiden können. Und jetzt will Gott helfen. Und sie haben Worship angestimmt, sie sind hell begeistert, jetzt greift Gott ein. Und so ist der Mose und der Aaron zum König von Ägypten gegangen und voller Mut aus dieser Versammlung raus, sie sind nachher zum König von Ägypten gegangen und haben gesagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Was für eine Mut, was für eine Überzeugung, was für eine Botschaft. Er macht alles top richtig. Er macht alles im Willen Gottes. Er sagt es richtig, er macht es richtig, er ist voller Glauben, er ist voller Überzeugung. Nichts falsch. Und doch passiert etwas, das würden wir in diesem Moment nicht erwarten. Es kommt eine bittere Enttäuschung. Der Pharao sagt nämlich, lasst sie noch härter arbeiten. Was ist passiert? Der Pharao sagt, der Gott, von dem, was du da verzapfst, den kenne ich nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Also ein Gott, der das Volk, sein Volk, 400 Jahre in der Sklaverei schuften und nicht eingreift. Boah, also... Das muss also ein ganz komischer Gott sein. Also, das kenne ich nicht. Nein, lasst sie noch härter arbeiten, dass sie nicht auf blöde Ideen kommen hier. Und die israelischen Vorarbeiter merken, sie befinden sich in einer aussichtslosen Situation und gehen auf Mose und Aaron zu, weil sie noch härter arbeiten müssen. Und sie wissen, das wird in sie Tod hineintreiben. Das soll euch der Herr heimzahlen. Das heisst, ein Zweig ist passiert. Der Durcheinanderbringer, der Faktenverdreher, wortwörtlich, hat wieder mal gesiegt. Bis auf den heutigen Tag ist das so. Fakten verdrehen, durcheinanderbringen und einen Zweig im Volk Gottes hervorbringen. Und Mose ist total frustriert. Warum tust du das deinem Volk an? Er wendet sich an Gott. Warum? Warum behandelst du dein Volk noch viel schlechter? Und warum unternimmst du jetzt nichts? Er ist völlig von der Rolle, weil er etwas anderes erwartet hat. Wisst ihr, was ich sehe hier? Der Mose wendet sich an Gott. Die richtige Adresse. Mit seinem Warum, mit seinen Zweifeln und auch mit seiner Verzweiflung hat er sich völlig richtig verhalten. Und was mir ganz schön dünkt, ist, dass Gott ihn hier nicht abweist. dass Gott ihn nicht aus dem Amt rausnimmt und sagt, was bist denn du für ein Zweifler? Was bist denn du für ein Hösler? Was bist denn du? Hast du denn nicht jetzt genug mit mir erlebt? Jetzt endlich, gang und glaub doch einfach. Nein, er bestätigt und ermutigt ihn in seinem Dienst und sagt zu ihm, bald wirst du sehen. Bald wirst du sehen, was ich hier mache. Bald wirst du sehen. Und ich glaube, das ist unsere Ermutigung. Bald werden wir sehen, was Gott tut. Manchmal ist es harter Boden. Manchmal ist es wirklich schwierig, in der Mission, im Auftrag Gottes zu stehen. Und die Umstände, und das passiert ja hier, die Umstände verschlimmern sich, anstatt sie zu verbessern sich. Und dann kommt die Krise aus dem euphorischen Verhalten kommt die totale Depression. Und ich habe tatsächlich wirklich den Eindruck, dass wir Christen in Westeuropa, wir Christen in der Schweiz, wir Christen im Emmental hochgradig in einer Gefahr stehen oder vielleicht schon drinnen sind, nämlich geistlich depressiv zu sein. Hochgradig geistlich depressiv zu sein. Weil wir Erwartungen haben, zu Recht, wie Gott handeln sollte, was er machen sollte. Und die Umstände, wenn wir hineinschauen in die Welt und der Widerstand gegen Christen und gegen das Volk Israel und wir haben so den Druck und Gottlosigkeit und die Umstände schlechter sich und der Druck nimmt zu. Und dann ist die Frage, wie gehen wir die um? Eben in diesem Moment. Und ich glaube, das ist eben das, was wir von Mose lernen können. Er wendet sich an Gott. Er sinkt nicht einfach ab ins Elend, das schon. Aber in diesem Elend, im dunklen Tal, ich finde das super, dass du den Psalm gelesen hast. Im dunklen Tal, ja, im Todestal, ist der Herr mit uns. Er sagt nicht, die dunklen Todestäler, die gibt es nicht. Das hat er nie gesagt. Aber dann ist er bei uns. Und dann der Blick weiter, und es ist interessant, 5-mal wird jetzt Identität, Gott stellt seine Identität dem Mose und damit auch dem Volk Israel vor Augen, wer bin ich denn, der Gott? Weil offenbar ist auch beim Mose und beim Volk Israel irgendwo die Krise auftaucht, was der Pharao angesprochen hat. Wer ist denn der Gott? Wer ist denn der überhaupt? Und Gott sagt, ich bin der, der ist. Ich bin Yahweh. Ich bin der Herr. Ich bin der Allmächtig. Ich habe alle Macht. Und das ist irgendwo vergessen gegangen. Vergessen beim Volk Israel. Vergessen gegangen bei Mose. Ich bin euer Gott. Zuerst stellt Gott seine Identität in Raum. Und nachher sagt er, schaut, ihr müsst den festen Stand gewinnen. In dem, dass ihr auf ihn schaut. Auf ihn wartet. Wir kennen alle zusammen die Bibelverse, wer auf einen Herrn harrt. Harren heisst erwartungsvoll warten. Erwarten. Ihn auf sein Eingreifen warten. Und das wird hier angesprochen. Und er sagt hier, Mose, richt doch jetzt, wenn sie doch so hochgradig depressiv sind, aus. Ich bin der Herr und ich werde euch aus dieser Zwangsarbeit befreien. Ich werde euch retten. Ich werde euch erlösen. Und zwar mit einem starken Arm, stärker als der Pharao. Durch Strafgerichte. Okay, das lassen wir mal jetzt gerade weg. He? Ich werde euch als mein Volk annehmen. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich bringe euch in das Land hinein, das ich versprochen habe. Und ich schenke es euch als Eigentum. So, das hat er dem Volk Israel durch den Mose ausrichten. Und das richtet er uns aus, heute Morgen genau so. Und noch viel mehr eben, da geht es nicht um ein Land, hier ein irdisches Land. Nein, es geht ums himmlische Land, es geht um die zukünftige Herrlichkeit. Und er sagt, ich schenke euch das. Ich werde euch nichts vorenthalten. Ich habe meinen Sohn nicht verschont für euch und ich werde euch nichts vorenthalten. Alles schenke ich euch. Und ich werde euch hineinbringen. Und ich werde handeln. Und ihr werdet es bald sehen. Ihr werdet es bald sehen. So. Wunderbar. Der Mose sagt das denen. So steht's. Mose berichtete, was Gott ihm gesagt hat. Aber sie hörten nicht auf ihn. Aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren zu erschöpft von der schweren Arbeit. Ihr Mut war gebrochen und ihre Hoffnung war erloschen. Hochgradig depressiv. Wenn die Botschaft nicht mehr nachkommt, dass Gott wird eingreifen und dass wir ihm noch werden danken, auch für die Schwierigkeiten, auch für die Nöte, auch wenn die Umstände schlechter werden, die Botschaft gilt heute. Ich glaube, das ist das, was manchmal heute passiert. Wir sind nicht mehr empfänglich für das, weil wir sind so im Donau inne. Im Donau, wir werden tagtäglich konfrontiert mit dem Putin, mit dem Trump, was der wieder macht, mit den Wirtschaftsschwierigkeiten, die sich auftun, mit der Unsicherheit weltpolitisch, was wird da abgehen? Und wir sind verunsichert. Und nachher kommt natürlich der Islamismus. Und wir wissen, ja, und der Ruck wird zu, und wir werden überrollt davon in der Schweiz. Und wir sind ausgerichtet auf das. Und dann kommen die ganz persönlichen Nöte. Die ganz persönlichen. Vielleicht sind wir Krankheit geplagt. Vielleicht haben wir Zweifel. Vielleicht haben wir Verletzungen erlebt. Vielleicht sehen wir Nöte in der Gemeinde. Vielleicht sind wir sogar von Glaubensgeschwistern, die enttäuscht und verletzt wurden. Und wir sind fixiert auf das. Wir sind fixiert auf das und wir werden depressiv. Und der Durcheinanderbringer hat es geschafft, uns zu entmutigen. Und dann gilt es genau hier. Der Blick zu weiten, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Das ist der Gott Israels, der sich beweist. Das ist der souveräne Gott, der über allem steht. Der Regierungen einsetzt, aber auch jederzeit absetzen kann. Und der, der die Weltgeschichte in seinen Hang hat, auch Gericht. Mit dem haben wir es zu tun. Und der macht uns ein Versprechen. Der macht uns das Versprechen. Das hat er uns gegeben und hat sogar mit dem Blut von seinem Sohn Jesus Christus besiegelt. Vergebung von unserer Schuld und ewiges Leben. Ist unser Mut so versprochen, dass wir in der Hoffnungslosigkeit sind, dass wir nicht mehr das sehen? Schaut, der Pharao stellt die richtige Frage. Das sollte auch unsere Frage sein. Wer ist denn dieser Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen? Warum sollte ich auf ihn hören? Ich kenne den Herrn nicht. Und er sagt, ich lasse das Volk nicht frei. Und in 2. Mose Kapitel 7 bis Kapitel 14 ist Gottes Antwort auf diese Frage. Es geht nur um diese Frage. Es sind 9, ihr kennt alle die gelben Karten, oder? Im Schutten. He? Es gibt eine gelbe Karte. Und die zweite gelbe Karte heisst, du bist vom Platz. Und jetzt sehen wir, Gott gibt 9 gelbe Karten. 9 gelbe Karten dort raus. Bei den Ägyptern. Folgenschwere gelbe Karten. Die haben ein Ziel. Zu zeigen, wer ist der Gott, der hier sagt, lass bitte mein Volk ziehen. Und diesen Gott müssen wir lernen kennen. Und dieser Gott zeigt sich uns. Nur haben wir hier ein Problem, das passt nicht in unser postmodernes Verständnis, wie Gott sich hier zeigt. Das passt einfach nicht. Es passt nicht in unser Gottesverständnis. Gott zeigt sich nämlich durch Wunder. Aber was für Wunder? Es sind Gerichtswunder. Aber es geht ums Gleichliche. Wer ist der Souverän? Gott. Darum, an dem, was nun geschieht, sollst du, der Pharao, sollen wir erkennen, dass ich der Herr bin. Es sind Wohl und Wehe. Mehrfache Gelegenheiten, die Gott hier im Pharao gibt, Warnungen, gelbe Karten, könnte man sagen, damit er eigentlich eingesehen hat, der Gott ist wirklich souverän. Gott sagt schon voraus, er wird aber nicht auf euch hören, deshalb werden die Ägypter meine Hand zu spüren bekommen. Und der Pharao blitzt starrsinnig. Das erste Gerichtswunder, das passiert, ist, das Wasser vom Nil wird zu Blut. Wir müssen sehen, alle Plagen, die über Pharao und über Ägypten gekommen sind, sind Gerichtsplagen, die ein frontaler Angriff waren gegen all die vielen Götter, die die Ägypter angebetet haben. Und das ist eben spannend, das zu sehen. Alle Plagen gehen ganz gezielt auf irgendeine Gottheit, die verehrt wurde in Ägypten, um die eigentlich zu entlarven und klar zu machen, hey, der Gott, der hinter dem Volk Israel steht, das ist der wahre Gott. Der hat es im Griff. Was nun geschieht, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Stab übers Wasser, über den Nil schloh, und es wird sich zu Blut verwandeln. Ungenießbares Wasser. Warum das? Warum das? Der Nil war die Lebensader. Das müssen wir einfach wissen. Das war die Lebensader von Ägypten. Für den Pharao, für das Volk. Dort drinnen haben sie Wasser zum Trinken, um die Länder zu bewässern, um zu kochen, um zu waschen, um zu baden, um sich zu erfrischen. Und dort raus haben sie auch Nahrungsmittel genommen. Fischen. Fischen? Ja, Fischen. Und ein Schlag an die Lebensadern, der Nil, ist ein Schlag gegen das Herz vom ägyptischen Alltag. Und jetzt ist es nicht verwunderlich, dass der Nil zu der Hauptgottheit eigentlich gehört hat und verehrt ist worden, eben als Lebensader. Und weil er die Lebensader ist, weil dort hier daraus eben eigentlich Leben gekommen ist für die Fruchtbarkeit, sind ganz viele Götter mit dem Fluss verbunden worden, wo man geehrt hat und wo man verehrt hat. Und jetzt wird ausgerechnet die Lebensader angegriffen. Das zweite ist, Frösch. Ich weiss nicht, wer von euch sagt, yeah, was für ein niedliches Viechli ist so Frösch. Und wenn wir zu oben, ich bin zu oben, das Giswil noch, und auf der Stege immer ist so eine grusige, dicke Kröte auf der Stege gewesen. Da haben wir immer gruselt, mir so schauen, dass ich nicht draufstehe. Auf jeden Fall habe ich nicht gesagt, ja, schön, dass du mich begrüßest. Yeah. Oder? Nein. Hey, ganz ehrlich, niemand findet, das ist eigentlich etwas Abstoßendes. Es geht hier nicht, und das ist interessant, die ersten Plagen, die gehen ja noch nicht gegen Leib und Leben, sondern die sind einfach auf einmal, die sind nicht so appetitlich. He? Nicht lebensbedrohlich, aber sicher ungemütlich. Und jetzt steht da hier, die Frösche, die sind überall anzutreffen gewesen. Steht so. Bis ins Schlafzimmer, bis Pharao, lieber Pharao, bis in dein Bett rein werden sie rumhüpfen, bis in die Backöfen rein, bis in die Schüsseln, bis in den Suppentopf rein, sie kommen rein. Wie unappetitlich ist das denn? Und jetzt muss man sehen, ich sage, jede Plage ist gegen Götter gegangen. Es hat eine Gottheit gegeben. Und das war eigentlich die Fruchtbarkeitsgöttin gewesen. Und die hat den Froschkopf gehabt. Und jetzt ausgerechnet, die Frosch, die hat man nicht töten dürfen, die hüpft auf dem Bett, auf dem Bett oben, von den Ägypter. Fruchtbarkeitsgöttin. Also da ist der wahrscheinlich nicht viel gelaufen. Sehr unappetitlich. Die Ironie von dieser Plage, ich kann ja nicht auf jede Plage und alles eingehen in dieser Zeit, die wir haben. Magier können die Froschinvasion verdoppeln. Wir gehen davon aus, dass sie irgendeinen Trick angewendet haben, dass es schon so viele Frösche gehabt, dass sie die an Land locken aus dem Nil rausgekommen sind und dass dann durch den Trick eigentlich... Ja, aber was sie nicht können, sie haben sie nicht beenden. Sie haben sie nicht beenden. Und das war fatal. Sie haben sie nicht töten dürfen. Aber sie können es auch nicht beenden. Das ist das, was ich gesagt habe, die Fruchtbarkeitsgöttin. Und jetzt kommt der menschliche Irrsinn. Und das finde ich hier, das finde ich fast die Krönung von dieser Geschichte. Der Mose es kommt zum Pharao, der Pharao will die Frösche weg haben und die Magier es nicht schaffen. Und er sagt, ja, ich kann machen, dass sie wieder weggehen. Ich überlasse es dir, die Zeit zu bestimmen, wann ich für dich und dein Volk beten soll. Und jetzt spinnt der? Ganz ehrlich, spinnt der? Wisst ihr, was der Pharao sagt? Bete, dass es morgen vorbei ist, antwortet der Pharao. Mose sagte, daran sollst du erkennen, dass niemand mit unserem Gott es aufnehmen kann. Ich will deine Bitte, wann? Morgen. Erfüllen. Ich würde sagen, sofort! Sofort! Aber nein, das ist irgendwo. Ich verstehe es nicht. Morgen. Und dann habe ich mich gefragt, ist es möglich? Ist es möglich, dass auch wir in unserem Leben, auch als Christen, gewisse Anweisungen von Gott haben, wo er sagt, das würde ihr gut tun. Das würde euch gut tun. Da wäre so eine grosse Segen drauf. Zum Beispiel, seid still und wartet auf seine Kraft. Und wir sind am Achern und am Machen und am Tun und am Leisten. Und seid still. Nein, wir wollen nicht. Vielleicht später einmal, wenn wir nicht mögen, wenn wir pensioniert sind. Später. Später. Es gibt ein Lied, ich habe das einen super Text gefunden. Später heisst das Lied. Und dann kommt am Schluss später von einem, der immer gesagt hat, später. Und nachher heisst es später, das war gestern gewesen. Später, es ist zu spät gewesen. Später. Manchmal steckt sehr viel Pharao von uns, in uns, innen. Dass wir gewisse Veränderungsprozesse später, irgendwann muss ich mit dem reden. Ich muss das in die Reine tun. Ich muss mich versöhnen. Ich muss um Vergebung bitten. Ich muss das in die Reine. Später, irgendwann. Jetzt noch nicht. Später. Und Gott sagt, hört, ich biete euch etwas an. Sagen in der Fülle und augenblicklich Veränderungen und augenblicklich einfach das wieder Stärke und Freude und Lebensfreude. Hey, aber wir sagen später. Morgen vielleicht. Oder vielleicht erst in einem Jahr. Die Veränderungen, die Gott möchte, das sehe ich hier drinnen. Das lehre ich aus dem raus. Dann kommen die Stechmöckli. Der Herr sagte zu Mose, fordere Aaron auf, deinen Stab auszustrecken, damit auf den Boden zu schlagen. Dann wird in ganz Ägypten der Staub zu Stechmöcken. Wir kennen von Staub zu Staub. Oder? Bist der Mensch geworden, ist der Staub gemacht worden und er wird zu Staub. Das ist eine Anlehnung daran. Vom Staub zu Stechmöcken. Der Mensch ist aus Dreck, aus Erde geschaffen, aus Staub geschaffen worden. Gott schafft hier aus dem Staub von Ägypten, da gibt es viel. Ich war ein paar Mal in Ägypten, Stechmöckli. Boah, hey. Und das war schon heilige Viechli. He? Was ich hier noch daraus lehre, manchmal stellt Gott seine Pläne vorgängig mit und manchmal greift er ohne Vorwarnung ein. Jede dritte Plage Nummer 3, 6 und 9, sind ohne Vorwarnung passiert. Einfach, das sieht man ein Stück weit. Manchmal hat Gott, tut er auch bei uns, vielleicht gewisse Sachen ankündigen und manchmal passiert einfach etwas. Das passiert auch hier. Und wir sehen noch etwas anderes aus dieser Blage von der Stechmöckli. Die begrenzte Macht, die jetzt hier ganz klar angesprochen wird von den Magiern und von den Okkultisten, die der Allmacht Gottes unterliegen. Nämlich die ägyptischen Magier haben jetzt auch wieder versucht, die Stechmöckli hervorzubringen, aber sie haben es nicht geschafft. Und sie haben auch nicht können verhindern, dass die Stechmöckli hier verschwinden. Und dann kommen die Magier und Okkultisten. Hey, das ist was. Die kommen zur Erkenntnis, oder Pharao nicht will akzeptieren. Das ist ein Fingerzeig Gottes, sagten die Magier zum Pharao. Doch er blieb starrsinnig. Stur. Lästige Plaggeister. Brämen noch und noch. Und jetzt ist interessant, das ist eben ganz interessant, nachher so Kleinigkeiten zu merken. Das erste Mal, die ersten drei Plagen, geht man davon aus, dass das auch das Volk Israel betroffen hat. Aber bei einer bestimmten Plage, bei einer bestimmten Wehe, betrifft das sein Volk nicht mehr. Wo sein Volk eine Bewahrung, offensichtliche Bewahrung erlebt, aber das Gebiet Goschen, in dem mein Volk lebt, werde ich verschonen. Das widerlegt natürlich einerseits die natürliche Erklärung von dieser Plage. Okay, das passiert ja immer wieder, dass so etwas kann sein, wenn einfach dort hier wie ein Mantel drumherum ist und die werden nicht geplagt. Und es belegt, dass der Herr, oder es geht immer noch um die Frage, wer ist eigentlich der Chef? Der Gottchef. Der einzige Gott. Der souveräne Gott. Er bestimmt, was, wenn, wo, wie geschieht. Und es beweist den besonderen Schutz von Gott an seinem Volk. Aber der Pharao bleibt stur. Es kommt immer schlimmer, es kommt immer schlimmer. Persönlicher Besitz, nämlich die Viehpest. Auch hier, man hat natürlich die starken Tiere hat man angebetet, dass Götter, die Stiere zum Beispiel, ist die Stärke vom Stier, das ist auch so eine Gottheit gewesen, die man angebetet hat. Und dann kommt eine Viehpest, die alles wegradiert. Esu, oder betrifft Desu, Kamel, Rinder, Schaf, Ross, Geissen. Und dann steht, und im Unterschied zu euren Herden wird der Herr die Herden der Israeliten verschonen. Kein einziges ihrer Tiere wird zugrunde gehen. Und am nächsten Tag ist die Hauptsorge, beziehungsweise das Hauptaugenmerk vom Pharao gesehen, ist es denn wirklich so? Und er will schauen und er sieht, wow, kein Viech von denen ist betroffen von dieser Seuche. Aber er lässt sein Volk nicht gehen. Angriff auf persönliche Gesundheit. Wir merken, es wird immer näher. Es kommt immer näher. Hier wird nachher die Sterblichkeit vom Mensch in Angriff genommen, beziehungsweise vor Augen geführt. Der Mensch wird hier von Geschwür und von Eiterbühlen befallen. Also die Ägypter und der Pharao und seine Frau und so. Und trotzdem, er will nicht. Er will nicht hören. Und in dem Moment, weil sie die Magier auch betroffen hat, hier die Eiterbühle und die Geschwür, verschwinden die von der Bildfläche. Also das ist jetzt eben interessant, nachher zu sehen, es geht immer noch um die Thematik, Gott sagt, wer der Chef ist, wer der souveräne Gott ist. Hier verschwindet Magier und der Okkultismus in der Bedeutungslosigkeit, weil sie selber betroffen sind, weil sie nichts mehr machen können. Der Herr überlässt die verhärteten ihrem Starrsinn. Naturkatastrophen, zerstörende Eiskugeln vom Himmel rausgefallen. Wir hatten in Amerika, jetzt habe ich das hier irgendwo aufgeführt, vor ein paar Jahren, am 28. Januar 1995 in Georgia, USA, einen super Zellensturm gegeben, wo grosse Hagelkörner oben runtergekommen sind und alles zerstört haben. Und wir reden hier, oder wir gehen davon aus, dass man so unglaublich alles zerstört hat, wo Gott den Hagel geschickt hat. Und die Intensität dieser Plage, jetzt kommt die erste Wirkung. Einige der Minister des Pharaos schenkten der Ankündigung des Herrn Glauben. Sofort ließen sie ihre Sklaven und ihr Vieh unter einen Dachschutz suchen. Also das ist schon klar. Hey, wenn die das sagen, dann passiert das auch. Die können das. Gott kann das. Und der Pharao selber auch. Diesmal bekenne ich mich schuldig, sagt er. Der Herr ist im Recht, mein Volk und ich sind im Unrecht. Wow, er hat sich bekehrt. Nein, hat sich nicht bekehrt. Er hat sich schnell wieder aufgelöst. Dann kommt, da habe ich jetzt den Text nicht, einfach ein Bild, so können wir uns das vorstellen. Ey, die Heuschreckenplage, die können das nachschauen, die können Dokus schauen über Heuschrecken, die können das googeln im Internet. Das ist heute noch ein Riesenproblem. Wenn die Heuschrecken über ein Gebiet einfallen und die fressen alles kaum, alles, sogar an die Rinde der Bäume gehen sie, die fressen, weil die ist wirklich eine furchtbare Zerstörungskraft. Und nachher kommt die dunkle Nacht, 3 Tage völlige Finsternis. Und jetzt ist interessant, 3 Tage, das ist ganz speziell, das ist nicht einfach so gewesen, Gott hat irgendwie die Erde umdreht, beziehungsweise das Ganze gestoppt und auf dieser Seite der Erde hat einfach 3 Tage die Sonne geschonen, sondern das hat hier ganz speziell eine Dunkelheit über die Ägypter, über ihrem Gebiet, wo einfach sie 3 Tage in stockdunkler Finsternis sagt, sie haben nicht mehr vor das Haus können. Das ist, der Begriff, der hier gebraucht wird, ist eigentlich eine dicke Dunkelheit, also die dickste Dunkelheit, die nicht hast durchbrechen können. Sie haben die nicht durchbrechen können. Und wisst ihr, was so schön ist? Das ist die Ironie Gottes. Der Pharao hat den Sonnengott Ra verkörpert. Er ist als Sonnengott verehrt worden, angebetet worden. Der Pharao war der Sonnengott gewesen. Und jetzt ist hier, währenddem übrigens auch wieder in über Goshen, ist es Sonne hell geblieben. Und der Pharao war entlarvt gewesen. Kann nichts machen. Völlige Dunkelheit. Dunkelheit bezeichnet die Wirkung von Gottes Gericht an mehreren Stellen. Übrigens auch in Römer 1 im übertragenen Sinn, obwohl sie von Gott wussten. Und das ist jetzt Neues Testament. Wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Ihr Stand wurde verfinstert und wurde verwirrt. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, hat er sie in ihrem verkehrten Sinn dahingegeben, zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig, sodass sie tun, was nicht recht ist. Was lernen wir aus diesen Plagen? Nicht viel Schönes. He? Aber es hat gute, wunderbare Sachen da drin. Und das soll uns ermutigen. Und das Erste, und das will dir Gott zeigen, Yahweh ist der allein souverän Gott. Und dann möchte auch die entsprechende Anerkennung für das. Es gibt keinen Gott neben Gott. Er ist der Einzige, er ist der absolut 100% souverän Gott. In Ägypten sind die Götter geplagt worden, die man angebetet hat. Sie sind demütigt worden, sie sind entlarvt worden durch all die Gerichte. Gott hat damit gezeigt, schaut, ich bin doch der, der über allem steht. Das, was ihr hier arbeitet, ist nichts. Nichts. Es gibt nur einen Gott. Und was uns, vor allem an Betracht dessen, es werden noch Gerichte über die Welt kommen. Wenn man die Offenbarung, die Apokalypse liest, es werden Zornesschalen genannt, es werden ganz verschiedene Gerichte genannt in der Offenbarung. Man kann das nachlesen. Die 7 Siegel zuerst, dann die 7 Posaunen und dann die 7 Zornesschalen. Das kann uns Angst machen. Aber wisst ihr was? Gott steht immer über allem. Gott steht jetzt über Trump, Putin, Kriege, Hungersnöte, allem. Über all dem. Er schaut gewisse Sachen zu, aber über all dem steht er. Es entgleitet ihm zu keiner Sekunde. Nichts entgleitet ihm. Gott rettet. Und sein Reden ist rettend und es verliert bei Verhärtung seine Wirkung. Sturheit führt zum Schweigen. Und ich bin überzeugt, Europa hat viele Möglichkeiten gehabt. Das Reden Gottes oft vernommen. Und hat sich gegenüber dem Gottes Wort verhärtet. Man sieht das in 1. Samuel 3, Vers 1, zur Zeit vom Eli. Zu der Zeit war das Wort des Herrn selten. Das Volk Israel hat sich gegenüber Gott verschlossen. Das Wort des Herrn war selten. Jesus, als er vor Herodes geführt wurde, der Herodes, der so viel gehört hat, der Johannes so gern gehört hat, und Jesus schwiegt einfach. Schwiegt. Könnte seine Macht beweisen, könnte sich hier rechtfertigen. Jesus schwiegt. In Römer 1 haben wir das Schweigen Gottes. Es kommt der Moment bei Verhärtung und darum ist es so eine wichtige Warnung, die gegeben ist, heute, jetzt, wenn wir Gottes reden, in dem Moment, wo wir Gottes reden hören, dann wird euer Herz nicht verhärten. Und eben, wie gesagt, viele von diesen Gerichten finden sich in der Apokalypse, eben die Posaunen und Zornesschalen und Segelgericht. Und auch die verhärtete Haltung, die dort hier nachher beschrieben ist. Und sie kommen einfach nicht zum Glauben. Sie weihen, sie verfluchen Gott sogar. Und jetzt kommt für mich, an Betracht dessen, das Ermutigendste. Ich werde immer wieder gefragt, und das ist einfach meine Überzeugung, ich gebe die hier so weiter, weil es eine persönliche Überzeugung ist, weil ich das an verschiedenen Hand eben auch von dem so erkenne. Das Volk Gottes wird von diesen ganz grossen Gerichten verschont bleiben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinen Zorn und dem Gericht verfallen, sondern zur Rettung durch Jesus Christus. Und wir können jetzt hier die Geschichte nehmen, wo Gott sein Volk in einer besonderen, übernatürlichen Weise bewahrt. Und wir können Sodom und Gomorra nehmen, die ja auch eigentlich auf das herweist, wo Gott eigentlich den Lot und seine Familie rausretten will, vor dem Gericht. Die müssen nicht umkommen. Nein, er will sie rausretten vor dem Gericht. Und das ist für mich eine Ermutigung. Ich kann mir vorstellen, auch hier, in einem gewissen Sinn hat das Volk Israel gewisse Gerichte, die anfangs wehren, miterlebt. Aber die Hauptgerichte, die jetzt nachher kommen, und nächstes Mal natürlich das ganze die Nacht aller Nächte, wo wir dann werden anschauen, dass Gott uns vor dem bewahrt, vor dem Tod. Was bedeutet das? Der Herr lässt seine Leute nicht im Stich. Gehören wir zu seinen Leuten? Nochmal, der Herr lässt seine Leute nicht im Stich. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe vieles nicht Schönes müssen sagen, aber nehmt das mit. Und wenn du noch nicht zu seinem Volk gehörst, es ist deine Einladung jederzeit, du darfst zu seinem Volk gehören. Und dann bist du unter dem Schutz Gottes, unter seiner Bewahrung, vor allem zum ewigen Leben berufen in der Herrlichkeit. Und wenn du das noch nicht kennst oder irgendwo einfach Zweifel hast und Fragen hast über dem, was ist das eigentlich für ein Gott, was er hier macht, dann kannst du nachher auf mich zukommen, fragen oder so, oder mich einen Besuch machen. Ich nehme mir gerne Zeit dafür. Amen.